Der Predigttext ist ganz, ganz altbekannt, angegeben für den heutigen Sonntag, Zachäus. Dieses Altbekannte hat den Vorteil, dass man schön mitdenken kann, weil es einem geläufig ist. Steht im Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er, nämlich Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief hinaus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das schließt sich jetzt thematisch an die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, an. Es geht wieder mal um einen Zöllner. In diesem speziellen Fall ist es sogar ein Oberzöllner. Zöllner waren, wie schon letztes Mal erwähnt, Menschen, die im Auftrag der Römer Steuern und Zoll erhoben. Und je mehr man dabei betrog und mehr verlangte, als man eigentlich musste, desto reicher konnte man dabei werden. Und der Zachäus, der hat das im negativen Sinne gut gemacht und war reich geworden dabei. Er hatte sogar schon ein Treppchen auf der Karriereleiter erklommen und war ein Oberer geworden. Er hatte sich mit der Besatzungsmacht arrangiert und sah zu, wie er für sich selbst am meisten dabei rausholen konnte. Dieses Verhalten brachte ihm und seinem Berufsstand die tiefste Verachtung seines eigenen Volkes ein. Zöllner wurden mit Sündern und Huren moralisch gleichgestellt. Ein Hauptthema in diesem Text ist Reichtum und der Umgang damit. Wenn man zu diesem Thema die Bibel befragt, kann man da einen Wechsel zwischen Alten und Neuen Testament feststellen. Keinen absoluten und harten Bruch, sondern mehr so einen fließenden Übergang. Zu Beginn des Alten Testamentes war Reichtum ein sichtbarer Segen von Gott. Abraham, Jakob, Josef, Hiob und viele andere Menschen waren wirklich reich. Reich, weil Gott seinen Segen in ihr Leben fließen ließ. Aber auch im Alten Testament werden schon die Gefahren des Reichtums deutlich. Da fällt mir Salomo ein. Der hatte seine Schwierigkeiten damit umzugehen. Und auch im Buch der Sprüche hört man dann so die ersten kritischen Worte dazu. Sprüche 18, Vers 23. Der Arme bittet mit Flehen, aber der Reiche antwortet hart. Oder Sprüche 28, Vers 11. Ein Reicher kommt sich selbst weise vor, aber ein Armer, der verständig ist, durchschaut ihn. Und im Neuen Testament erfolgt dann ein totaler Wechsel in der Bewertung von Reichtum. Wenn wir im Lukas-Evangelium, wo das mit Zachäus steht, auch nur ein Kapitel zurückgehen, dann finden wir dort den Text über einen reichen Mann, der zu Jesus kommt und ihn fragt, wie er denn wohl in den Himmel kommt. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Da aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten: Wer kann dann selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Hier hören wir eine Einschätzung vom Herrn selbst. Für Reiche ist es also extrem schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Und hier in diesem Fall wird nicht wie bei Zachäus gesagt, dass der Reichtum betrügerisch erworben worden sei. Was ist also schlecht daran? Reichtum bringt eine scheinbare und trügerische Sicherheit. Eine Sicherheit, die vom Herrn ablenkt. Mir ist da sofort der reiche Kornbauer eingefallen. Kennen wir auch alle, ich lese es kurz. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter und es reicht für viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ich habe mal im Fernsehen eine Reportage gesehen über so ein Villenviertel in Los Angeles, wo die ganz Reichen und Schönen leben, mit einer Mauer drumherum und einem Wachdienst. Innerhalb dieses Viertels gab es eine ganz auffällig hohe Selbstmordrate und hohen Drogenkonsum. Bei all diesen Beispielen muss ich dann auch überlegen: Bin ich nicht eigentlich selbst auch einer von diesen Reichen? Woran misst sich eigentlich, ob ich reich bin? Das ist doch relativ und nicht unbedingt in Zahlen zu messen. Also für Westeuropa und Nordamerika sind wir hier wohl eher arm. Aber für die allermeisten Menschen auf dieser Welt gehören auch wir schon zu den Superreichen. Also ich habe zumindest mehr, als ich wirklich brauche. Und das geht uns hier wohl allen so. Unsere älteren Geschwister kennen noch Zeiten, in denen es nicht so war. Und Not lehrt beten. Und wenn die Not vorbei ist, hören die Gebete meistens auch auf. Es geht hier nicht darum, Reichtum an irgendwelchen Zahlen festzumachen, sondern was passiert im Herzen? Gibt es etwas, was dich in deiner totalen Abhängigkeit, in deiner Beziehung von Gott ablenkt? Und das muss nicht unbedingt Geld sein, das können auch Fähigkeiten oder Leistungen sein. Ich kann etwas besonders gut, das ist so wichtig in der Gemeinde. Damit ist ja wohl klar, dass Gott mich in den Himmel lassen muss. Ihr versteht das Prinzip. Man kann sich den Himmel nicht verdienen und auch nicht kaufen. Und großer Reichtum geht meistens nicht mit einem demütigen Herz einher. Aber zurück zu Zachäus, er war reich. Und er hatte seinen Reichtum sogar mit zweifelhaften Mitteln erworben. Aber jetzt kommt es, er möchte Jesus sehen. Und dass er das ganz ernsthaft meint, beweist er durch sein Verhalten. Er ist bereit, sich vor allen Menschen dort in der Stadt total zum Affen zu machen. Ein reicher Oberzöllner, der wie ein Schuljunge auf einen Baum klettert. Er ist ein kleiner Mann, körperlich. Kleine Männer haben oft ein besonderes Geltungsbedürfnis, habe ich beobachtet. Ist nicht immer so, aber manchmal. Aber Zachäus' Wunsch, Jesus wirklich kennenzulernen, ist stärker als alle üblichen Verhaltensregeln. Auch stärker als sein eigenes Ego. Wären wir eigentlich auch bereit, uns total zum Affen zu machen? Unseren Stolz beiseite zu schieben, uns dem Hohn und Spott der Menschen auszusetzen? In vielen Ländern dieser Erde geht es sogar noch weiter, viel weiter. bis ans Leben? Das ist auch so eine Frage an die Menschen heute. Möchtest du wirklich Jesus kennenlernen? Was bist du dafür bereit zu tun? Möchtest du wirklich, dass er in dein Leben schaut? Möchtest du wirklich, dass alles in seinem Licht offenbar wird? Viele Menschen haben damit große Probleme. Zachäus möchte wirklich. Und jetzt kommt diese wunderbare Reaktion von Jesus. Er bleibt an dem Baum stehen, auf dem Zachäus sitzt, und lädt sich selber in sein Haus ein. Das ist die Reaktion Gottes auf wirklich ehrliches Suchen. Bei vielen Menschen funktioniert das nicht, und ich weiß auch warum. Jesus soll Krankheiten heilen, er soll beruflichen Erfolg schenken, kaputte Beziehungen heilen, Bewahrung schenken und natürlich den Einzug ins Himmelreich versprechen. All das darf er gerne. Aber darf er wirklich ganz in dein Leben hinein? Wenn wir uns vorstellen, Jesus kommt zu Besuch, darf er nur in die gute Stube? Oder darf er auch in die letzte Ecke im Keller? Auch zu jeder Tageszeit? Warum sollte Gott Dinge wirken, die seinem Willen, uns zu erlösen und uns zu erretten, nicht entsprechen? Das ist der Schlüssel für nicht erfüllte Gebete. Er will Licht bringen in unser Leben, göttliches Licht. Du sollst dich in seinem Licht erkennen, dass du Erlösung und Vergebung brauchst, und du sollst vor ihm kapitulieren und ihm die Schlüssel für das ganze Haus geben. Darf er sich überall umsehen, wirklich überall? Es ist ja so, dass Jesus sowieso um alle Dinge weiß. Das ist nicht der Punkt. Es geht um unsere Aufrichtigkeit. Sehen wir mal, was passiert, als Zachäus den Herrn Jesus mit Freuden in sein Haus aufnimmt. Zachäus trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Sein Problem hier war unrecht erworbener Reichtum. Und ohne dass Jesus ihn darauf hätte ansprechen müssen, erkennt er das und er lässt es sofort und umfassend los. Es gibt keine Gespräche darüber: Lieber Zachäus, kannst du nicht vielleicht ein bisschen weniger betrügen? Du musst dich aber ein bisschen ändern und sieh doch zu, dass es besser wird mit dir. Es gibt kein Gespräch darüber. Wenn Jesus in das Haus hineinkommt, ist es sofort klar, wo das Problem ist. Und er weiß, er kann nicht beides haben: Jesus im Haus und Sünde als Lebenskonzept. Wer Jesus wirklich erkennen möchte, der will das auch gar nicht mehr. Zachäus gibt erstmal pauschal die Hälfte seines Besitzes an bedürftige Menschen weg. Und dann sagt er, dass er dort, wo er andere betrogen hat, es vierfach zurückgeben will. Er trennt sich also radikal von dem Status eines reichen Menschen. Nicht nur moralisch, sondern auch richtig, tatsächlich finanziell. Es müssen also deutlich mehr als 50% seines bisherigen Besitzes gewesen sein. Und so weitermachen wie bisher kann er auch nicht mehr, denn wenn er unrecht erworbenen Besitz vierfach zurückgibt, dann hält er das finanziell nicht lange durch. Hier können wir wichtige Prinzipien ableiten. Wenn Sünde bekannt, bereinigt und vergeben wird, bedeutet das zum einen, dass man damit auch aufhört und zum anderen, dass man von Wiedergutmachung nicht befreit ist. Stellt euch vor, ich schlage jemanden, dann bete ich: O Jesus, vergib mir, es tut mir leid, und dann schlage ich ihn weiter. Bete und hau wieder und mach immer so weiter. Welchen Wert hat's? Oder ich gehe in die Kaufhalle und stehle etwas, gehe raus, bitte um Vergebung. Gehört das Diebesgut an mir? Nein. Oder ich beschließe, mein Leben in Sünde zu leben und will dann Jesus um Vergebung bitten, wenn ich in der Ewigkeit vor ihm stehe. Wird das gut ausgehen? Wenn wir Jesus wirklich suchen und ihn in jeden Lebensbereich hineinlassen wollen, dann kommt er wirklich. Ist es dir egal, dich dabei lächerlich zu machen? Erträgst du es, wenn andere darüber lästern und spotten? Hier bei Zachäus ist das so. Die umstehende Menge, die kann es oder will es nicht begreifen, was dort passiert. Sie sehen in ihm nur den Sünder und Jesus geht zu ihm. Aber genau das ist das Prinzip, was unser Text sagt. Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Willst du begangene Sünden nicht nur vergeben haben, sondern willst du sie auch loslassen und versuchen, soweit es geht, auch wieder gut zu machen? Dann kann man es erleben wie Zachäus und Jesus freudig im Haus aufnehmen. Epheser 2, Vers 19: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dann tritt ein totaler Wechsel ein. Man ist nicht mehr draußen, man ist auf einmal drin, mit Jesus in einem Haus. Und wenn man meint, dass manche Sünden und Versuchungen einfach zu groß sind, Zachäus ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Kommen wir nochmal zu dem reichen Mann zurück. Jesus aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Amen.